Yes, that Brötchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18 und ihr wisst, Sportwetten können süchtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. 22. Mai 2025. Die Bundesliga-Saison ist quasi vorbei. Die Relegation steht noch an und das Pokalfinale. Und hier ist das Wettbrötchen mit einem All Things Pokalfinale. Wahrscheinlich. Hallo, liebe Leute. Hallo, Basti.
Gute und Grüße, mein lieber Axel.
Ihr seht es, die Stimmung in den Wettbrötchen-Studios ist gelöst, so würde ich es mal nennen.
Und erleichtert tatsächlich. Ja. Weil diese atomaren Experimente, die wir in unserem Wettlabor gemacht haben, waren ja schon nicht ganz ohne Risiko, muss man ja sagen. Aber hat funktioniert. Hat funktioniert. Das ist die Erkenntnis, um die es heute geht. Wir haben letzte Woche hier zusammengesessen und haben gezweifelt und klappt's bei einem, klappt's bei beiden nicht, ist am Ende David derjenige bei 93 Live, der das strahlende Sieger ist. Wir hatten Angst, wir hatten Zuversicht, wir hatten wieder Angst, wir hatten wieder Zuversicht, wir wussten nicht, was los ist und ehrlich gesagt ist die Erleichterung erst heute am Donnerstag bei mir angekommen. So, das war ein Realisierungsprozess diese Woche, weil das war wirklich, 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 wirklich sehr emotional die letzten Wochen. Dieses Auf und Ab und Auf und Ab und eine lange Saison und viel 93, viel Wettbrötchen, viel Fuß 2000, viel, viel, viel. Und jetzt sitzt man dann und denkt, Gott sei Dank, Alter.
Ja, mir geht's nicht anders. Ich habe am Dienstagabend bei 93 auch schon gesagt, ich war am Sonntag nach dem Spiel so, ja, so leer im Prinzip, dass ich auch gar nicht mehr feiern war. Ich war einfach nur froh und glücklich, dass die Saison vorbei ist. Wirklich. Also dieses, boah, zum Glück ist die Saison vorbei. Dann auch noch mit dem erhofften und gewünschten Resultat. Und ich war einfach, ich war komplett leer. Ich konnte das irgendwie nicht rauslassen. Also klar, ich habe mich schon gefreut und so, aber ich war auch echt froh, als ich wieder meine Ruhe hatte. Und seit Sonntag hat sich das erst so ein bisschen, das war wieder so ein bisschen in Wellenform. Erst war ich halt echt froh, dass alles vorbei ist. Und dann dachte ich, boah, jetzt wenigstens mal ein bisschen Ruhe. Geht die ganze Diskussion mit Trainer und Sportdirektor sofort weiter beim FC? Und denkst du, Leute, gib mir doch mal zwei Tage. Zwei Tage. Haltet doch mal das Maul, bitte. Für zwei Tage oder für drei oder für vier, für eine Woche. Lasst mich doch mal in Frieden. Aber ja.
Aber da kannst du selber für sorgen, weil ich fühle dich. Weil bei mir war es ähnlich. Du hast das Gefühl gehabt, so Samstagabend kommt halb Frankfurt aus Freiburg nach Hause, übervölkert die Stadt. Du hast überall Feierei und hier und da. Und die Mannschaft ist dort und der Vorstand ist dort. Und du hast jeden, den du triffst, ausgelassen vorgefunden. Keine 12, 13 Stunden später, wenn du auch nur dein Handy angemacht hast, in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen bist oder sonst irgendwas, der geht dahin, der geht dahin, der wurde da schon verabschiedet, der, ich so, der Leute, lasst es doch mal ein Wochenende das feiern, Alter, bevor irgendein Plettenmeier wieder irgendwelche Transfergerüchte kommentiert. Ich bin mir doch im Klaren darüber, dass eventuell der ein oder andere Held vom Freiburg-Spiel und von dieser ganzen Saison den Verein verlässt. Aber lass die Leute doch mal drei Tage ruhen.
Wirklich, lass mich doch
mal. Mein Gott, Alter. Das ist doch in Ordnung, Alter.
Wirklich.
Lass. Du hast schon gehört, LGT geht. Jo, hab ich gehört. Aber darf ich mal das hier erstmal zu Ende feiern? Ich meine, man hört's wie am Donnerstag. Meine Stimme ist immer noch nicht komplett da. Dann will irgendjemand, ja, was ist denn eigentlich schon mit dem LGT? Jo, weiß ich nicht. Frag ihn. Wahrscheinlich geht er nach Liverpool und wahrscheinlich können wir da den ganzen Sommer drüber reden. Ja. Die Eintracht hat gestern die Champions League erreicht, über die Liga mit der besten Platzierung seit 91, 92. Lass wir müssen die Prioritäten in den Meldungen etwas gewichten, mein Friend.
So, exakt so war das. So, ja. Exakt. Ja, und wie geht's jetzt weiter?
Weiß ich nicht. Ich muss erstmal wieder wach werden.
Lass mich doch in Ruhe.
Erstmal wieder gucken, wo meine Sachen sind.
Ja, ich muss erstmal gucken, was ich gestern Abend alles per WhatsApp geschrieben habe.
Ja, erstmal wieder die Scherben aufsammeln, die man an so einem Abend verteilt, Alter. Ja, bei der Hugo Larsson geht vielleicht auch, yo! Mann, ist ja eine Überraschung.
Ja, ja.
Kann man ich fühle, was du meinst, aber ich habe mir jetzt Dienstag, Mittwoch dann auch vorgenommen und auch erfolgreich absolviert, so ein Kram gar nicht zu lesen. So, das lese ich eh noch hier.
Ja, ich krieg's halt, weißt du? Ich krieg's halt aus 15 verschiedenen Ecken geschickt.
Ja, ja, ich so, weiß genau, ne? Wie das läuft, aber da muss man halt.
Ja, hast du das schon gesehen?
Muss man einfach sagen, ja, weißt du was? Ich war ja am Montag Doppelpass live in Gießen, da ist ja Markus Höhner derjenige, der da den Hut auf hat und das alles so ein bisschen produziert. Der ist ja Köln-Fan. Der war auch direkt in dem Modus, als wir dann da in dem Catering-Raum saßen, hat er auch direkt angefangen, dass er verwundert ist, dass Friedhelm Funkel plötzlich gesagt hat, er würde gerne weitermachen. Da habe ich mir auch nur gedacht, Leute. Beruhigt euch, aber ist da was dran, Axel, um die einfach zu nennen?
Ja, angeblich schon. Oh Mann. Wie gesagt, ich möchte mir da auch noch kein Bild drüber machen, weißt du? Ich will da gar nicht drüber nachdenken im Moment. Ich will gar nicht überlegen, was am 18. August ist. Ich will jetzt einfach mal bis in den Juni rein meine Ruhe haben. So, ja. Ich habe noch den ganzen Sommer, ich habe Juni, Juli und den halben August, wo ich motzen kann, mir einen Kopf zerbrechen kann, 1000 Diskussionen führen kann. Gib mir doch mal 2 Wochen, wo ich halt einfach nicht dran denke, sondern einfach nur sage, jo, cool, wir haben das letzte Spiel gewonnen. Und das hat mich auch wirklich gefreut. Ne? Also es ist so, dass ich wirklich es war nicht so, dass ich da wie so ein grumpy old man rumstand und dachte, ja, es war aber auch das Mindestziel oder so. Nee, das hat mich schon wirklich, wirklich, wirklich gefreut. Und dass wir dann Lautern auch noch so wegrotzen, das war wirklich nochmal die Kirsche auf der Torte. Also ich war echt zufrieden und glücklich und es war alles cool. Aber ich konnte nicht mehr in die Stadt gehen. Es ging nicht mehr. Wir sind dann am Stadion geblieben und sind noch in die Playa gegangen. Das ist so ein Beachclub direkt neben dem Stadion und haben dann noch ein paar Stunden rumgesessen und Bierchen getrunken und alles. Und es war auch cool. Es war alles gut. Aber ich bin nicht mehr in die Stadt gegangen. Es ging nicht mehr. Ich hatte keinen Nerv mehr. Und dann habe ich halt zu Hause halt echt gedacht, boah, ein Glück, dass das jetzt vorbei ist. Jetzt lasst mich mal 2 Wochen in Ruhe. Ich wache Montagmorgen auf und habe 4 WhatsApp aus 4 verschiedenen Chats mit ersten Expressmeldungen. Ich sagte, ey Leute, lass mich doch mal in Frieden. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ich weiß nicht, ob Thomas Kessler bleiben soll.
Das ist halt genau das. Das ist halt dieses Ding, was du vorhin gesagt hast, dieses ja jetzt direkt eine Meinung haben, wie viel Geld und wer geht dahin. Da kann man, wie du es gesagt hast, ja immer noch drüber nachdenken oder wenn es soweit ist. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass so diese öffentlichen Meldungen über die Eintracht dann auch direkt in diese Richtung ging. Weil ich dachte, da kann man schon bis Dienstag mit warten, und dann den Leuten zu erzählen, wer jetzt alles weggeht. Aber war nicht so. Ist auch egal. Im Endeffekt, ich habe es dann ausgeblendet und freue mich tatsächlich aktuell nur und freue mich über die Spieler, die bleiben. Und keine Ahnung. Ich meine, dein Spiel war ja für dich Gott sei Dank ein bisschen entspannter, glaube ich, oder? Also du hast ja einen angenehmeren Spielverlauf gehabt als ich.
Der ganze Tag war erstaunlich entspannt. Das habe ich auch selten so erlebt vor so einem, ich meine, man muss es ja so sagen, es war ja ein Do-or-Die-Spiel, ne? Es war ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Aber von morgens an, also wir waren ja schon super früh am Stadion, wir waren schon, keine Ahnung, kurz vor 11 am Stadion, alle waren optimistisch und es war so ein Vibe von, das heute schon, wir schaffen das schon. Mannschaft ist gut drauf, es war keiner, der irgendwie gemeckert hat oder so. Und ich habe mich davon dann auch irgendwann anstecken lassen und war dann auch gar nicht mehr so super ängstlich. Und ich meine, Lautern hatte eine Chance in der 7. Minute. Da stand es halt noch 0-0 und da rutscht dir dann das Herz mal kurz in die Hose. Und dann denkst du aber, ja gut, das ist Ragnar Ache, der wird schon nicht gegen seinen neuen Arbeitgeber treffen wollen. Der köpft dann halt mal einen Meter am Tor vorbei. Das ist schon in Ordnung so. Und das, als das 1-0 gefallen ist, da war ich komplett sicher, dass das heute nicht schief geht. Also wirklich komplett sicher. Und das war dann, im Prinzip war es ein sehr, sehr entspanntes Spiel, was komplett untypisch für mich und auch für die Leute, die um mich herum standen, war. Weil normalerweise ist ja das Angstgefühl schon so das treibende Gefühl im Stadion. Und das hatte ich dann irgendwann gar nicht mehr. Es war irgendwie, haben das alle drin gehabt, dass es heute was wird. Und dass es nicht, und dass es auch nicht knapp wird. Das war okay. Und
das ist schon eine Veränderung, aber. Also,
tatsächlich, ja.
Man hätte ja denken können, dass der FC, wenn er aufsteigt, dann mit einem 1-0 aufsteigt. Und das dann irgendwie über die Ziellinie bringt. Aber das war ja so nicht zu erwarten. Und das ist natürlich dann aber auch entspannter für dich, Alter.
Ja, klar.
Wenn man dann da in so einer Extremsituation hängt und das Spiel dann so läuft, das ist dann schon geil, dass du dann, keine Ahnung, ab dem 2-3-0 dann einfach nur noch feiern kannst.
Ja.
Und du nicht
bist. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Dienstag erzählt habe, aber habe ich von der Bierdusche erzählt? Christina kriegt halt einfach einen kompletten Becher. Das war so übel. Komplett. Ich meine, ist natürlich nichts passiert. Aber die war halt einfach, das ganze Gesicht war halt einfach nur eine Bierpfütze. Und das war so unglaublich lustig. Entschuldigung. Das war so lustig. Einfach einen vollen Becher. Keine Ahnung, wo der herkam. Und das Schlimme ist, dass ich das halt noch so halb gesehen habe, noch zur Seite gegangen.
Arschloch.
Ich habe nicht drüber nach, das ist ein Reflex, Basti. Er kommt angeflogen. Und dann gehst du ja automatisch so hoch. Und dann kriegst du den einfach volle Möhre aufs Bauch. Das war so übel. Aber ja. Das nur als Side-Note. Nee, es war cool. Und ich habe euer Spiel ja in der Konferenz gesehen und dachte so, nach dem 1-0 von Freiburg, dachte ich so, ich möchte jetzt tatsächlich nicht neben Basti stehen. Aber ich glaube, der Knackpunkt war dann das 1-1 kurz vor der Pause, oder? Dieses Luftloch.
Ja, im Nachhinein ja, aber für meine Nerven nicht. Ich meine, anders als du, habe ich im Stadion zu keiner einzigen Zeit irgendwie diese absolute Zuversicht gespürt bis zur 80. 90. Minute. Du hast ja meine WhatsApp-Nachricht bekommen, wo ich dich gebeten habe, einen Huni oder einen Fuffi nochmal auf den Dreher zu setzen, damit ich in irgendeiner Art und Weise dann Geld habe, um Delfintherapien zu bezahlen. Deswegen, dieses Spiel hat mich schon mitgenommen. Also du kommst in dieses Stadion, die Eintracht hat wirklich sehr ängstlich begonnen. Du hast das Gefühl gehabt, oh je, Freiburg ist jetzt hier die Mannschaft, die mehr in diesem Game-Modus ist, den ich irgendwie für die Eintracht gewünscht hätte. Die waren zwar jetzt nicht spielerisch überragend, aber du hast gesehen, dass die alle auf Strom sind. So, die haben schon ihre, wie soll man es nennen, diese kleinen Instrumente, sich ins Halbfeld zu dribbeln oder zu kombinieren, um dann halt über so Halbfeldflanken oder über Eckbälle oder sonst irgendwie zu Toren zu kommen. Oder dann halt, wie es passiert ist, durch einen Einwurf. Das ist halt Freiburg. Das ist jetzt nicht das krasseste Skillset, was ich je gesehen habe. Aber es ist ja egal, weil wenn das Ding im Tor landet, dann zählt es trotzdem. Da ist niemand, der daneben steht und sagt, das war aber nicht schön rausgespielt. Ja, ist scheißegal. Weil du kriegst dann nach Mainz zum zweiten Mal so eine Einwurfmurmel. Und denkst dir so, Alter, Leute, konzentriert euch doch bitte. Wie das Skiri, der da Spalier steht und denkt, yo, Alter, nicht handlungsschnell genug. Und da habe ich schon richtig Angst gekriegt. Also da habe ich richtig Angst gekriegt, weil ich dachte, okay, aufgrund dieser ersten 15 Minuten plus diesem Gegentor, das sind alle Zutaten, die dafür sorgen, dass diese junge Mannschaft, die ja sowieso schon Nerven gezeigt hat in Mainz und gegen St. Pauli, dass die das noch nicht im System hat, dieses Spiel zu ziehen. Das habe ich wirklich gedacht. Und dann war es auch ein bisschen ruhig im Eintracht-Blog, weil du so das Gefühl hattest, oh, die Leute fangen an, das so ein bisschen zu realisieren, sind down und versuchen schon so mit der Verarbeitungsphase anzufangen. Also man muss das ehrlich sagen. Es war nicht so, dass da irgendwie dann so eine come on, jetzt erst Rechtsstimmung war. Das war schon erstmal ein paar Minuten, dass du das Gefühl hattest, okay, du hörst zwar die Eintracht-Fans, aber du hörst eigentlich nur diese brabbelnden oje, Gespräche, die jeder geführt hat. Ja. Ich zu Lossner, ich zu Jules und Lossner, so dieses oje. So, das war so ein Grundrauschen, wo du das Gefühl hattest, 4.000-5.000 Leute sagen gleichzeitig oje. Weil ehrlich gesagt hat dieses oje die Anfangsphase auch gut beschrieben. So, also es war so viele Fehlpässe, viel Nervosität, keine Torchancen, bla. Ja, und dann fällt dieses Gegentor und dann hast du das Gefühl, okay, das war vielleicht dann doch so ein kleiner Schlag in die Fresse, weil dann hat die Eintracht zumindest irgendwie geschafft, sich Chancen zu erzwingen, sag ich mal. Dann hält der Freiburg-Torhüter auch zweimal überragend. Aber bei mir ist es dann so, ich ärgere mich dann eigentlich nicht über die Chancen, wenn so ein Torwart überragend hält, sondern ich bin dann erstmal froh, dass diese Chancen wieder da sind. Dass du das Gefühl hast, die Eintracht merkt, okay, wenn wir Bock haben, können wir hier schon zu Chancen kommen. Ja, und dann fällt das von dir angesprochene 1-1. Da macht Ansgar Knauf das so, Dennis Bergkamp leitmäßig, lupft diesen Ball da drüber und du denkst dir schon, was hat der denn vor, Alter? Wirkt erstmal auch ein bisschen unbeholfen. Dann war das, habe ich auch am Dienstag erzählt, aus meiner Sicht so, dass Knauf den Freiburger ein bisschen hält und dass er deswegen so aus dem Tritt kommt. Das sah vom Auswärtsblock so aus. Also das sah nicht so aus, als wäre Knauf da gar nicht dran, sondern diese Bewegung sah sehr unnatürlich aus vom Freiburger, dass der irgendwie durch eine kleine Irritation daran gehindert wird, diesen Ball rauszuwichsen. Und dann fällt dieses Tor, alle um mich rum jubeln, ich stand halt da und ich sag, boah, weiß nicht, ob das hält. So, weil ich dann dachte, gut, der wird's gleich wegnehmen, weil Ansgar Knauf dem so ein bisschen an der Schulter gezupft hat oder irgendwas. Ja, gut, und dann.
Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
Ja, das haben auch alle, die es im Fernsehen geguckt haben, sofort gesagt, so dass das zählt und so, weil das im Fernsehen noch viel klarer rüberkam. Aber aus meiner Perspektive, ich war auf der ganz anderen Seite, sah das halt komisch aus. So, A, die Bewegung von Knauf sah komisch aus, die Bewegung von Lienhardt sah erst recht komisch aus. Und dann ist auf einmal der Ball im Tor. Und ich dachte so, okay, was war das jetzt für ein Kuddelmuddel? Ich habe diese Ästhetik von diesem Tor halt erst im Fernsehen gesehen. Weil das von unserer Warte aus sehr ein bisschen anders aussah. Alle jubeln, alle liegen irgendwo rum. Gar nicht gejubelt, weil ich Angst hatte. Dann nachträglich habe ich fast alleine gejubelt, weil dann so. Ich habe dann wirklich nachträglich gejubelt. Was halt auch wieder gegen den VR spricht, weil es mir so einen Moment zu nehmen, egal. Dann sind wir alle erleichtert in der Halbzeit, aber auch noch nicht komplett erleichtert. Also die Frage langwierig zu beantworten, die du gestellt hast, das war für mich noch nicht der Turning Point. Der Turning Point war tatsächlich das 2-1. Und das war, also erstmal abschließend zum Knauf-Tor. Ansgar Knauf ist mit diesem Tor absolut offiziell auch jetzt zur Vereinslegende geworden. Mit 23. Was der schon für iconic Tore geschossen hat, kann man sich gar nicht vorstellen. Der brettert dieses Ding in Barcelona in den Winkel. Der trifft zum unfassbar wichtigen Tor im Halbfinale. Der hat jetzt dieses Tor geschossen, der hat gegen Leipzig, also der macht unglaublich wichtige Tore. Und das hat man so gar nicht auf dem Schirm, dass der einfach fast Mr. Eintracht ist momentan oder geworden ist. Dass der auch erst 23 ist. Der ist gefühlt schon ewig hier. Ich glaube, der hat fast 140 Pflichtspiele für die Eintracht schon gemacht. Das vergisst man immer.
Das hätte ich deswegen jetzt aber tatsächlich auch nicht gedacht, dass der erst 23 ist.
Der ist erst 23 und hat 140 Pflichtspiele gemacht. Und der hat auch unglaublich wichtige Tore gemacht und war auch nicht immer unangefochtener Stammspieler. Aber er hat sich immer durchgebissen. Ist ein absoluter Mentalitätsspieler. Deswegen wollte ich das hier auch nochmal gesondert sagen, dass Ansgar Knauf eine Legende ist. Weil das so ein bisschen untergeht immer. So, klar hat die Eintracht auch immer dann so Shining Stars wie Mamouche und Etikette. Aber dieser Typ ist Wahnsinn. So, und der ist dann halt auch derjenige, der dieses 1-1 macht. Und der dich dann in die Pause gehen lässt, wo du dann siehst, okay, Freiburg hat in der Pause scheinbar auch gemerkt, dass das nichts wird mit Kiel. Dass sie eigentlich jetzt diejenigen sind, die wieder das Spiel machen müssen. Und dass die Eintracht das Momentum auf ihrer Seite hat. Und dann hat Tino Topmüller scheinbar auch noch irgendwelche Worte gefunden, die dazu geführt haben, dass die zweite Halbzeit komplett anders läuft. In der zweiten Halbzeit hat die Eintracht die Hose aufgemacht und hat gesagt, wisst ihr was? Wir werden in die Champions League kommen, ihr nicht. Das werden wir euch spüren lassen, das wird euer Stadion spüren, das wird unser Fanblock spüren, das wird jeder spüren in der zweiten Halbzeit. Und als dieses 2-1 fällt, da war alles zu spät. Weil das war ja ein Tor, A, erwartest du dieses Tor nicht von einem Verteidiger. Es gibt auch nur diesen einen Windkanal, wo dieser Ball durchgehen kann. So, das ist ja wirklich so ein an der Linie gezogener Schuss, der ist nicht hart, der ist eigentlich, wenn er besser steht, auch locker wegzuflicken, aber es ist halt einfach dieser eine Winkel. Aber es ist nicht so, dass du mit offenem Mund dagestanden hast und diesen Schuss abgewartet hast und gedacht hast, oh geil, der geht, also so, ich meine, manchmal antizipiert man ja ein Tor, wenn einer dann aufs Tor läuft oder sonst irgendwas. Dieses Tor hat jeder erst realisiert, als er am Innenpfosten geklatscht ist. Und dann war, und das ist ja das Geile, das haben wir schon so oft besprochen, und da kriege ich immer wieder Gänsehaut, egal um was für Tore es geht, dann hast du diese halbe Sekunde Stille, wo der Ball klatscht am Pfosten, jeder guckt dahin, konzentriert, und dann dauert das, bis die Information vom Platz in den Gehirn angelangt ist. Mhm. Dann ist da diese Stille und dann ist Ciao. Dann ist einfach Ciao. Ich lag irgendwo auf dem Boden, dann musste ich mich wieder aufrichten, dann bin ich vom Nächsten von der Seite umgewämst worden, der die Sitze runtergefallen ist. Dann habe ich auch 8 Millionen Bier im Nacken gehabt. Dann habe ich wieder da jemanden gefunden, den ich irgendwie kenne und mit dem ich gejubelt habe. Dann wieder 1000 Fremde. Du hast in diesem Moment gemerkt, Alter, was geht hier ab? Das war wahnsinnig. Und das wurde auch vom 3-1 nicht getoppt, weil eigentlich könnte man ja denken, 3-1 ist dann das, was es endgültig irgendwie drauf macht. Aber das war ja wieder so ein Tor, ähnlich bei mir wie beim ersten Mal. Da wusstest du ja auch nicht, was ist da passiert jetzt. Du hast irgendwie das Gefühl, dass da ein Foul war, die Freiburger reden, dann ist die Chance schon vergeben, dann geht's wieder zurück, dann spielt er den Ball rein, dann trifft Skiri den Ball nicht richtig, dann hilft der Freiburger Verteidiger, dann weiß man nicht, wer das Tor geschossen hat. Ungläubiger Jubel auch von Teilen, da habe ich auch wieder nicht gejubelt. Da musste ich auch erstmal warten, ob das zählt, das wurde ja doch dann ewig geprüft und alles. Aber am Ende ist mir scheißegal. So, was für einen Moment ich in Gedächtnis behalten werde, ist, dass 2-1 von Christensen, der da an diesem Tag wahrscheinlich das beste Spiel seiner Karriere gemacht hat, in allen Bereichen, defensiv, offensiv, Tor vorbereitet, Tor selber gemacht, absolute Mentalität. Es gibt dieses ikonische Bild, wo er vor der Freiburg Auswärtsblock kniet. Im Hintergrund auch lustigerweise in dem Winkel kein einziger Spieler zu sehen. Es sieht aus, als wäre er allein im Stadion und würde da rumschreien. Und steht da vor dieser Kurve, ja. Und wie gesagt, den Rest habe ich am Dienstag ausführlich beschrieben, die Feierlichkeiten vor der Kurve, auf der Autobahn, in der Stadt und so weiter und so weiter. Und von daher, ich bin sehr erleichtert, Axel, dass wir beide hier heute in dieser kuscheligen Sendung über positive Ereignisse sprechen können und dass der FC und der HSV nächstes Jahr Bundesliga spielen, die Eintracht Champions League spielt. Gott sei Dank, Alter.
Es ist so. Geil. Und ja, wie gesagt, bei mir ist die Freude, dass die Saison vorbei ist, tatsächlich sehr, sehr groß. Aber noch nicht für alle Vereine ist die Saison vorbei. Heute Abend haben wir Relegation, erste, zweite Bundesliga. Morgen Relegation, zweite, dritte Liga. Und am Samstag dann natürlich das Pokalfinale. Das erste Pokalfinale seit 127 Jahren, was man sich wieder angucken kann. Weil zwei Vereine mitspielen, denen der Sieg im Pokal alles bedeutet. Und da müssen wir natürlich auch noch ein bisschen drüber reden. Wir kommen gleich auch noch mal zu O-Tönen aus beiden Vereinen. Aber erstmal müssen wir natürlich kurz vorausblicken, Basti. Erste Frage, guckst du's?
Wann ist das genau?
Am Samstagabend.
Wahrscheinlich ja. Am Samstagabend werde ich schon in Liverpool angekommen sein. Das Liverpool-Spiel ist ja erst am Sonntag, deswegen werde ich eventuell gucken, dass Brancato und ich das irgendwo schauen können, weil du hast recht, das ist ein Pokalfinale, was einen wieder interessiert.
Ja, 19 Uhr englische Zeit.
Weißt du was, Axel? Ich schreibe es mir direkt auf.
Mach das mal. 20 Uhr mitteleuropäische Zeit, 19 Uhr UK-Zeit.
Ich werde auch davon ausgehen und gehe davon aus, dass in Liverpool genug Sportsbars vorhanden sind, wo Fußballspiele laufen. Also das ist ja schon was, was England uns sehr, sehr voraus hat.
Und es läuft keine nationale Konkurrenz zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber selbst wenn, du hast ja da so riesige Sportsbars mit 8.000.000 Fernsehern. Also da brauchst du ja nie Angst haben, dass du irgendwie keine Location findest, wo du das exotischste Spiel aller Zeiten gucken kannst. Da stehen ja so auf diesen stillen Portiers wie so Menükarten, wo du hin musst, wenn du das und das Spiel sehen musst. Das ist schon nicht so schlecht. Und das kenne ich aus Deutschland nur auf sehr vereinzelt. Deswegen bin ich froh und mutig. Ich schreibe es mir gerade auf. 19 Uhr, Pokalfinale.
Klack. Bielefeld gegen Stuttgart. Ich werde es auch gucken. Ich habe am Samstag tatsächlich keine Termine. Ich bin Freitagabend unterwegs und habe dann gesagt, so Samstag, Sonntag wird gar nichts gemacht, außer rumzulungern, meinen neuen Grill auszuprobieren und dann Fußball zu gucken. Und ehrlich gesagt freue ich mich tatsächlich drauf.
Gibt schlechtere Dinge tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Und ich weiß noch nicht. Auf der einen Seite würde ich es natürlich tatsächlich Enzo gönnen. Dem VfB Stuttgart hingegen nicht. Ich glaube schon, dass ich mir wünschen würde, dass Bielefeld diese Sensation schafft. Allerdings fehlt mir einfach im Moment das Vorstellungsvermögen dafür. Wie geht's dir?
Ja, ich glaube, das beschreibt auch meine Gefühlslage aktuell sehr gut. Also es ist auf jeden Fall ein Pokalfinale, was mich interessiert, weil der Vorlauf ja schon geil war, dass du diese Halbfinals hattest, wo ganz Deutschland durchgeatmet hat, dass wir nicht dieses Horrorfinale kriegen. Das heißt, dieses Finale hat ja auch so schon eine Geschichte für neutrale Fans. Es ist ja keine reine Bielefeld- und Stuttgart-Story, sondern ganz Fußball-Deutschland hat sich ja über dieses Pokalfinale gefreut, weil man keinen Bock auf Leipzig und Leverkusen hatte. So, das heißt, die Story ist schon mal gesetzt. Das heißt, jeder hat Interesse an diesem Pokalfinale. Und man muss sagen, wenn, und das ist leider ein großes Wenn Bielefeld das schaffen würde, wäre das auch eine Jahrhundertsensation.
Ja.
Das darf man nicht vergessen. Also das ist jetzt nicht so, wo du sagst, oh, das ist aber überraschend. Nee, Digga, das wäre eine Jahrhundertsensation, wenn der Drittligist den Pokal holt.
Und ja, wie wenn man dann Aachen anfängt, damals, ne?
So, und wenn man dann anfängt, sich in die Köpfe von Bielefeld-Fans reinzuversetzen, die seit Jahren Dreck fressen und die mit allem rechnen, aber mit Sicherheit nicht damit, oh ja, die Saison werden wir wahrscheinlich einen Pokal gewinnen. So, nee.
Zur Abwechslung.
Ja, nee, das kommt ja dann auch aus dem absoluten surrealen Nichts für einen Bielefeld-Fan. Und das wäre halt schon eine geile Story. Und davon lebt dieses Spiel auch so ein bisschen. Dass du das Gefühl hast, okay, das ist vielleicht sogar drin, wenn man sich's irgendwie schön redet. Gleichzeitig hast du mit dem VfB auch eine Fanbase, wo du weißt, da trifft's auch keine Falschen, wenn die jetzt mal den Pokal holen. Also es ist jetzt auch kein Verein, wo ich sage, oh, das ist Perlen vor die Säue. Nee, du siehst ja auch bei denen den Hype vom Spiel, die Aufregung vor dem Spiel, wie die Leute die Tage zählen, wie jeder ein Ticket kommen wollte, dass die wahrscheinlich 1 Million Tickets hätten verkaufen können und so weiter und so fort. Das heißt, auch da reicht's mir an Emotionen, dass ich das als neutraler Fan interessant finde. Aber ich komme auch zur selben Conclusio wie du. Die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr klein, in einem anderen Stadion als dem Bielefelder Stadion, unter Scheinwerfern. Du hast nicht diesen Underdog-Vorteil, weil die Story ist halt auch erzählt worden schon, dass du jeden rausgehauen hast bis zum Finale. Stuttgart wird den Teufel tun und die nicht ernst nehmen.
Ja, das glaube ich auch.
So, und das wird leider dafür sorgen, dass sich diese Qualität wahrscheinlich durchsetzen wird. Weil und Stuttgart auch nicht die beste Saison gespielt hat und die halt auch das gewinnen müssen. Weil dann wäre die Saison für die, glaube ich, ein Super-GAU. Das gehört halt auch so weit dazu, dass du bei Stuttgart auch Druck drauf hast. Weil ich weiß nicht, ob die, wenn wir ehrlich sind, viel zu gewinnen haben, oder? Also, wenn sie gewinnen, klar werden die sich freuen, aber ich meine jetzt rein von diesem Spiel, in dieser Konstellation, wenn die Stuttgart-Fans ehrlich sind, dann gehen die fest davon aus, dass die dieses Spiel gewinnen.
Ja, warum auch nicht?
Ja.
Muss man ja
eigentlich
sogar.
Das ist auch eine Gefahr, Bruder.
So, ja,
das
natürlich.
Ist auch eine Gefahr. Du kannst dann auch da stehen und denken, ach du liebe Zeit.
Ja, der VfB Stuttgart hat auch gedacht, dass sie zu Hause gegen Heidenheim gewinnen. Fest.
So.
Und verlieren das 0-1. Ja, die haben auch sicherlich gedacht, dass sie bei Union gewinnen. Und spielen da auf einmal 4-4 in einem Freakspiel. Klar. Und Bielefeld ist halt, ja, Bielefeld kommt halt mit so viel Rückenwind, weil die sind jetzt auch noch aufgestiegen. Ja, die Saison für Bielefeld ist ja eh schon hervorragend. Da kann ja nichts kaputt gehen in dem Sinne. Und die können halt einfach sehr, sehr frei spielen. Dennoch glaube ich auch, dass die individuelle Klasse vom VfB Stuttgart wahrscheinlich dann irgendwann den Ausschlag geben wird. Ich will halt nur kein Blowout haben. Weißt du, ich will eigentlich ein knappes Spiel haben.
Genau.
Und ich will ein interessantes Spiel haben. Und ich glaube, dass Bielefeld durchaus Möglichkeiten hat, dem VfB Stuttgart weh zu tun, vor allen Dingen früh. Ne, körperliches Spiel, sehr aggressives Anlaufen. Also wirklich den Spielern weh zu tun und ihnen den Bock zu nehmen. Ich glaube, da hat Bielefeld schon Möglichkeiten. Aber am Ende muss man dann halt auch zugeben, dass Stuttgart halt schon Klasse im Kader hat. Und ja.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass die trotzdem so Spotlight-Spieler haben, die dann in so einem Spiel dieses Spiel entscheiden können.
Das kann schon sein, ja.
Würde da auch Undav gar nicht unterschätzen, auch wenn der jetzt eine Struggle-Saison gespielt hat. Der kann halt trotzdem dann dastehen und der Pokalheld sein, weil der auch da drauf Bock hat. Ehrlich gesagt ist Dennis Undav ja der Bielefeld gewordene Fußballer.
Der Bielefeld gewordene Fußballer?
Ja, der wird sich ja vor ein paar Jahren auch andere Ziele gesetzt haben, als die, die er sonst dann so erreicht hat. Der wird auch nicht vor 6, 7 Jahren aufgewacht sein und gedacht haben, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der Nationalmannschaft spiele, die ist schon sehr groß. So, und das ist ja ein ähnlicher, das ist ja natürlich ein längerer Zeitraum, aber trotzdem, auch der wird das Pokalfinale wie ein kleines Kind bestreiten und nicht wie ein Thomas Müller, für den es das 17. Pokalfinale ist.
Wahrscheinlich. Ich bin trotzdem sehr gespannt und ich freue mich auf das Spiel. Hast du die Freunde aus dem letzten Monat gelesen, wo Philipp Köster das beschreibt? So was, wie geht man denn jetzt damit um, wenn der eigene Scheißverein auf einmal Erfolg hat?
Ja, ja.
Wo du halt denkst, so ja, ich weiß genau, was er meint.
Fühle ich komplett.
So diese komplette Überforderung, Reizüberflutung allen Orten. Und ich glaube auf jeden Fall für die Bielefelder wird das ein sehr, sehr großer Feiertag werden in Berlin. Hast du das mitbekommen mit den Plakatierungen der Stadt Bielefeld?
Nee.
Die haben halt in ganz Berlin Plakatflächen gekauft.
Okay.
Für ganz Bielefeld steht hinter der Arminia und ein Plakat ist keine Ahnung, Stuttgart gibt's überhaupt nicht. Ganz lustig gemacht eigentlich.
Ja, ist geil, aber es zeigt ja dann auch und ist ein Indikator dafür, wie viel das dem bedeutet. Und das ist aber genau das, worum es geht. So, das ist doch das, was man dann haben will in dem Spiel. Weil das ist so ein Spiel, das lässt sich halt den Kommerz drumherum und alles das, was am Fußball abfuckt, ausblenden. Weil du das Gefühl hast, ey, da sind Kevin Kühnert, Philipp Köster, die sind da, die jahrelang wirklich Dreck fressen als Fans und die stehen jetzt da im Pokalfinale. Man gönnt denen das doch. Man darf auch nicht vergessen, dass egal wie das Pokalfinale aussieht, die haben jetzt schon die Zeit ihres Lebens gehabt.
Das ist
natürlich
so.
wird das eine Enttäuschung sein, aber trotzdem ist allein das Erreichen des Pokalfinals.
Warten wir mal ab.
Für die eine Story mit einzelnen Stories, die sich in diesem Café Europa abgespielt haben, im Stadion, zum Stadion, vorm Spiel in Berlin, während dem Spiel in Berlin. Das sind ja einfach diese Wochenenden, was ich letzte Woche beschrieben habe, wo ich gesagt habe, ich fahre jetzt nach Freiburg und weiß genau, ich werde mich die nächsten Jahre an dieses Spiel erinnern.
Ja.
Ich werde mich an die Anfahrt erinnern, an die Rückfahrt und so weiter und so fort. Und genau das ist bei denen auch so. Und das ist einfach geil, muss ich sagen. Ich freue mich auf jeden Fall irgendwie trotzdem sehr auf dieses Pokalfinale.
Ich auch. Und am Ende gehen die Leute zum Fußball, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Ne?
Axel,
tja.
In 3 Euro kannst du mir gleich PayPal.
Ja, mache ich. Sollen wir unser Sendungskonzept mal umschmeißen und das Tagesgericht vorziehen?
Wenn du das möchtest.
Das würde jetzt halt gerade passen.
Dabei.
Weil wir nämlich in unserem Tagesgericht 2 semi- bis vollprominente Menschen gefunden haben, die uns aus ihrer Sicht ihre Einschätzung vom Pokalfinale geben. Und ich glaube, das würde doch gerade gut passen, wenn wir das mal abspielen.
Let's go.
Aufmerksame 93-Hörer und Fun-Friends werden wissen, dass Enzo mit Kevin Kühnert über das Pokalfinale gesprochen hat. Und die beiden haben es sich nicht nehmen lassen, für uns auch noch einen Tipp abzugeben. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Enzo an.
Hallo liebe Wettbrötchen, Hörerinnen und Hörer. Hallo Axel, hallo Basti. Ich bin Enzo von 93, für die mich nicht erkannt haben. Und ja, heute ist Donnerstag für euch. Ich habe noch ein paar Tage, bis das Finale ist. Mega angespannt, schlafe schlecht, esse wenig, krieg kaum was gearbeitet, also bin sehr unproduktiv, weil ich nur irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Sachen im Internet mir zusammensuche. Und naja, egal. Ihr wollt ja wissen, was mein Tipp für das Finale ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir dieses Spiel ganz knapp 1-0 gewinnen werden. Das wird ein ekelhaftes Spiel für uns. Bielefeld ist super stark, die sind laufstark, die sind fit, die haben auch richtig Bock. Ne? Die haben jetzt, keine Ahnung, 7 Spiele am Stück nicht verloren, sind Meister geworden. Also die schenken uns nichts, die haben nichts zu verlieren. Deswegen mein Tipp ist, wir werden dieses Spiel gewinnen, aber maximal 1-0 und hoffentlich in 90 Minuten. Kevin Kühnert, was sagst du denn dazu?
Ja, ich bin auch ziemlich sicher, dass es in 90 Minuten ausgehen wird. Du wirst mir nachsehen, mein Tipp unterscheidet sich ein bisschen. Wir unterscheiden uns nicht in dem einen Tor, was ich dem VfB auch zutraue. Aber ich sehe ein 2-1 für die Arminia. Und das kommt alles so zusammen, weil wir beide Vereine keine einzige Verlängerung in dieser Saison im Pokal brauchten. Deswegen gehe ich davon aus, das ist im Finale auch nicht nötig. Wir haben aber auch nie weniger als 2 Tore in all den Runden geschossen. Insofern gehe ich jetzt einfach davon aus, wir können das Niveau halten und ja, gehe mit dem 2-1 als Tipp rein.
Gut. So, alles klar. Das ist unser Tipp. Ich gebe mich jetzt weiter irgendwie, keine Ahnung, besaufen oder so, weil mir geht's nicht gut. Also, dann viel Spaß noch beim Weiterhören. Bis dahin.
Ciao.
Vielen Dank, ihr beiden. Enzo und Kevin Kühnert. Auch ein guter Sendungstitel eigentlich.
Schreib's mal auf.
Die neue Doppelspitze. Das, dieses Foto oder beziehungsweise dieser Screenshot von Kevin Kühnert im Block gegen Werder, der ist so unglaublich ikonisch. Bei der roten Karte für Werder.
Ja.
Das ist so gut. Denke ich tatsächlich, oder musste ich jetzt eben dran denken, als Kevin hier gesprochen hat. Ja, jetzt müssten wir uns natürlich entscheiden. Oder wir sagen halt einfach too close to call.
Also ich glaube schon, dass Stuttgart gewinnt, bin ich ehrlich.
Ja.
Also wenn wir jetzt hier rein rational, wetttechnisch drüber reden, Axel, dann liegt mein Geld auf Stuttgart, auch nach 90 Minuten.
Ich will das aber nicht.
Ja, ich auch nicht, aber darum geht's ja nicht.
Ja, das stimmt. Ja, dann sagen wir Stuttgart, deklarieren das aber als Wettlabor.
Ja, so ein kleines Ding. Weißt du, so wir sind nach unserem Atomprojekt, das wir hier gestartet haben, zum ersten Mal wieder ins Labor gegangen. Hier ist alles dreckig.
Ja.
Weißt du, so ein kleines Restexperiment mit Sachen, die wir noch gerade so auflesen konnten.
Ja.
Sagen, hier Axel, ich habe noch einen Bunsenbrenner gefunden hier hinten, der noch funktioniert. So ein bisschen, lass mal ein bisschen was aufkochen, Herr Goldmann, hier kommen Sie mal ran.
Was haben Sie denn noch an Prübchen?
Dann gucken wir hier, hat ein bisschen Phosphor gefunden, der Axel, und dann gucken wir mal, welche Farbe am Ende das Reagenzglas hat.
Okay, ich sag einfach mal beide Quoten an und ich würde sagen, wir trauen unseren Hörern zu, hier autark zu entscheiden. Der VfB ist so in etwa bei 1,5, zwischen 1,4 und 1,55 bewegt er sich. Und Bielefeld ist rund um 6 als Quote. Also auch die Bookies fühlen das so wie wir, dass der VfB Stuttgart schon der deutliche Favorit ist. Allerdings muss man sagen, wir haben in der Bundesliga schon krassere Quoten gesehen zwischen gleichklassigen Mannschaften. Ne? Leverkusen gegen gegen St. Pauli war, glaube ich, eine 14er Quote für St. Pauli. Also, das ist auch nicht alles immer die pure Wahrheit, aber für euch als Information, das sind in etwa die Quoten. Ihr solltet natürlich, bevor ihr dort etwas abschließt, immer zu wettfreunde.net gehen und euch dort weitergehend informieren und von dort auch zu dem Bookie eurer Wahl kommen. Das ist die einfachste, bequemste und informativste Lösung. Also wettfreunde.net, immer bookmarken. Und dann wisst ihr auch direkt, welche weiterführenden Statistiken und vielleicht lohnenden Sidebets es gibt. Jo, und dann machen wir weiter regulär im Programm und kommen zu unserem Tipp der Woche. Sind mir gerade die Ohren weggeflogen, weil ich kurz die Soundbox zu laut gemacht habe. Entschuldigt bitte, auch ihr da draußen und auch du, Basti. Sorry, sorry.
Alles in Ordnung. Ich habe lautere Dinge am letzten Wochenende hören.
Ja, ja, dürfen. Gut.
Bin abgehärtet.
Sehr gut. Für unseren Tipp der Woche gehen wir vom Pokalfinale weg und begeben uns heute Abend in die Relegation, in die Mutter aller Relegationen, würde ich es fast nennen.
Ich würde sie fast Wettbrötchen-Relegation taufen wollen. Also, das ist eine Relegation, die ausschließlich stattfindet, damit wir eine X-Umfrage machen können.
Das kann sein.
Es ist nichts anderes.
Meinst du, die DFL hat kurz überlegt, sie ausfallen zu lassen?
Nee, weil wir Umfragen dafür machen.
So,
das ist, ja, glaube ich, das Einzige.
Naja, das können wir nicht machen, sonst kann das Wettbrötchen keine Umfrage machen.
Ja, also es ist ein Entgegenkommen ans Wettbrötchen zu sagen, ey, die brauchen auch nach der Saison, brauchen die da ihre Spiele, die sie da immer auswählen und dann, ja, da habt das. Das klingt so, als hätte ich mir das bestellt. Was ist die uninteressanteste Relegation, die überhaupt möglich ist aus der Kombination erste und zweite Liga? Und dann hat die DFL einfach nur ja gesagt.
Aber wäre Paderborn besser gewesen als Teilnehmer für die zweite Liga?
Nee, aber.
Ist völlig egal, ne?
Es ist am Ende dann wurscht, aber Kiel-Paderborn wäre natürlich jetzt auch nichts Unfassbares gewesen.
Ja.
Aber
Heidenheim-Elversberg.
Ist halt auch schon, es ist halt auch, muss man sagen, ein Dokument der Zeitgeschichte, die beschreibt, in welcher Zeit man sich gerade befindet. Mhm. Ich glaube nicht, dass irgendwann Leute in 100 Jahren zurückblicken werden und sagen werden, das war die Hochphase der Bundesliga. Das war das goldene Zeitalter.
Peak-Bundesliga.
Nee, das war dann eher so eine kleine Dürrephase, bevor Uli Hoeneß endlich ein paar Anrufe getätigt hat. Aber nee, guck mal, das Ding ist, man hatte ja Hoffnung auf die epische Relegation Hoffenheim gegen Lautern. Der Kulturkampf. Ja. Die findet nicht statt. Diese Relegation, und da muss ich hier auch mit unserem Publikum offen umgehen. Es könnte mir nichts egaler sein, als wann, wie und mit welchem Ergebnis diese Spiele stattfinden. Ich werde wahrscheinlich im August, wenn das Kicker-Sonderheft rauskommt, erfahren, wer da gewonnen hat. Guck an.
Ja. Ach, guck.
Ach ja, etwas, das haben die doch noch gezogen dann, okay. Der Axel hat sowas angedeutet damals. Ich habe nicht genau verstanden, was er meinte. Ja, okay, guck. Glückwunsch.
Also ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ich es nicht sehen werde am Donnerstagabend.
Ich auch nicht.
Ich habe mir einen Termin auf Donnerstagabend gelegt und es war mir sehr, sehr egal, dass dort Relegation ist.
Ich werde es auch nicht schauen. Haben wir nicht zusammen einen Termin?
Wir haben zusammen einen Termin, genau. Und am Montag beim Rückspiel haben wir auch wieder zusammen einen Termin.
Das heißt, die spielen, während wir 93
sind. Ja, genau.
Ja, guck.
Wir könnten es live gucken.
Das könnte man überlegen, tatsächlich. Ja. Nein, man kann ja transparent damit umgehen. Wir werden am Donnerstag, wenn die erste Relegation stattfindet, 93 live in Köln vorbereiten. Und da müssen wir beide Teilnehmer der Relegation enttäuschen. Die werden kein Thema sein.
Ja. Und es war auch kein Thema zu sagen, jo, das geht, da können wir.
Das stimmt, da hat keiner drüber nachgedacht, ne?
Nee.
Ja. Das ist schon traurig, ganz ehrlich. Ich hab, guck mal, das Ding ist, immer wenn wir reden da ja auch jede Woche drüber, mindestens ein oder zweimal. Und wir machen Einwand oder Leihwand und wir regen uns bei 93. Ich habe auch wirklich ein schlechtes Gewissen oder ich reflektiere mich auch bis in den Tod, zu denken, jo, reg dich halt nicht auf und probiere ich auch. Aber wenn man ganz ehrlich nochmal ist, und da, das ist ja ein Wahnsinn, was für Mannschaften teilweise in der Nähe der Bundesliga rumhängen. Und dass du diese Relegation hast und gleichzeitig noch viel uninteressantere Vereine auch in der Bundesliga. Das heißt, diese Relegation interessiert mich überhaupt nicht. Und es gibt Vereine, die mich noch weniger interessieren, die immer schon in der Bundesliga rumdümpeln. Boah. Ich konzentriere mich darauf und freue mich darauf, dass Köln und Hamburg wieder da sind. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ich glaube... Ich glaube auch, dass, wenn der Spielplan dann rauskommt, dass man diesen Effekt dann auch wirklich wieder in direkter Art und Weise spüren wird. Da kommt der Spieltag raus, der Spielplan, Du guckst die ersten Spiele und dann weißt du, okay, ich fahre dann nach Hamburg, ich fahre dann nach Köln, ich fahre dann wieder nach Hamburg.
Ja.
Dann habe ich ein Heimspiel gegen Köln, dann ist ein Heimspiel gegen. Also das ist.
Ja, ja, ja.
Das sind 4 Ereignisse mehr in einer ganzen Bundesliga-Saison als vorher. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, muss man sagen.
Ja. Ist so. Bin da auch dabei.
Ja, mit dir vorm Stadion rumhängen.
Vor allen Dingen musst du wieder gute Karten besorgen.
Gute Karten besorgen und dann weiße Schuhe in Köln anziehen, die dann kaputt gehen.
Ja, das gucken wir mal, wann das ist. Ich weiß ja jetzt schon, dass mindestens ein Hamburg-Spiel, wahrscheinlich beide, in zwischen November und Februar stattfinden werden. Also die Spiele in Hamburg. Es ist immer kalt, es regnet immer. Immer. Ich glaube, ich war noch nie bei schönem Wetter in Hamburg. Noch nie. Zum Fußball. Ja. Egal. Also, heute Abend Relegation. Während wir in der Vorbereitung sind. Und wir sagen, Elversberg wird dieses Spiel auswärts in Heidenheim schon gewinnen und damit als großer Favorit in das Rückspiel geben, weil Elversberg richtig, richtig gut drauf ist. Und wer das Spiel von Heidenheim am Wochenende zu Hause gegen Werder Bremen gesehen hat, der soll mir nicht sagen als Heidenheim-Fan, dass er irgendwie optimistisch ist.
Ja, also ich habe ja die Zweitliga-Konferenz gesehen am Sonntag beim Eishockey-Manager-Spiel. Heidenheim spielt schon einen guten Ball, muss man sagen. Also gefühlt ist dieses Spiel auch 4-5 Tore zu niedrig ausgegangen, was sie da auf Schalke gespielt haben. Da hättest du eigentlich so vom Eindruck, den dieses Spiel gemacht hat, denken können, okay, die gewinnen wahrscheinlich 6-0.
Ja.
Das ist eine gute Truppe.
Ja.
Die spielen guten Fußball.
Und was das für ist halt jetzt, Tore, oder?
Ja.
Was für Tore. Das 1-0, was aberkannt worden ist.
Ja.
Junge, ja. Junge.
Ja. Die spielen guten Ball und die machen das auch klug, aber gleichzeitig muss man halt auch sagen, so ein unfassbares Fairytale-Märchen-Ding ist das auch
nicht. Nee, natürlich ist es das nicht.
So.
Obwohl die Geschichte von dem Typen, von dem Holzer, die ist schon faszinierend, ne?
Ja, so, aber es ist
als, jetzt trotzdem. Als Ex-Profi dann Apotheker geworden und da was aufgebaut, wo du denkst so, boah, ganz schön cool. Aber ja, du hast schon recht. Das ist halt, ja, Fairy Tale, aber gibt's das überhaupt noch? Gibt's überhaupt noch Fairy Tale Geschichten?
Nee, aber ich dann brauchst du auch nicht.
Nee.
Auch Bielefeld.
Vielleicht.
Zumindest, dass sie im Pokalfinale sind, so. Ja. Das ist für mich eine. Und da brauche ich die auch nicht. Dann will ich lieber unfairy tale mäßig, dass er HSV in der Bundesliga ist.
Ja.
So. Mir egal. Exoten, das ist jetzt genug. Aber gut, ich sag mal so. Klar hatte man eine Traumvorstellung, was die Aufsteiger betrifft. Die ist nicht zu 100% eingetreten, aber schon die wichtigsten Parts sind da.
Danke.
Das hätte ich so gekauft. Also sagen wir mal so, hätte mir einer gesagt, ey, können dir nicht alle Wünsche erfüllen, aber wer Köln, Hamburg und Elversberg Relegation, okay, dann hätte ich gesagt, ja, weißt du was, mach.
Komm, mach. Komm, mach. Schließ es ab.
Schließ es ab.
Schließ es ab.
Haben wir da auch Ruhe in der Causa.
Ja, dann genau.
Dann weiter nach vorne schauen.
Also gut, unser Tipp der Woche ist, Elversberg wird das Spiel gewinnen in Heidenheim und dann wahrscheinlich auch aufsteigen. Wir sind ungefähr bei der Dreierquote. 3,1, 3,2 bekommt ihr für den Tipp, dass Elversberg das Hinspiel in Heidenheim gewinnt. Und ja, wie gesagt, dick im Kalender anstreichen. Wenn ihr es hört, habt ihr noch ungefähr 8 Stunden, dann geht's los mit der Relegation. Auf Sat 1 mit Wolfram.
Was sagt man da? Viel Spaß.
Ja, bleiben Sie sportlich.
Genau. Das ist auch ein schöner Sendungstitel.
So, wie kommen wir jetzt von Elversberg auf die Straße? Schwierig. Obwohl, eigentlich gar nicht so schwierig, die haben ja keinen Bahnhof. Wir müssen ja eine Straße benutzen. Gehen wir mal drauf.
So. Haben wir es so.
Morgens halb 10 in Deutschland.
Hör mal zu, Pitschkati Materina. Ich habe Megaschrein. Wenn du tippst, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top-Quote. Fünferquote auf Schalke gegen Hannover, 7er Handicap auf Köln und 3er auf Frankfurt. Pichka Team Materina, mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhof Viertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach hin Pichko jedna.
Für den Straßenschein kommen wir nochmal zurück zum Pokalfinale, denn wir glauben, und zwar glauben wir fest daran, dass es eine Geschichte gibt in diesem Spiel und dass der VfB Stuttgart nicht von Anfang an die Sterne vom Himmel spielen wird, sondern, Basti, unser Straßenschein sagt, Bielefeld geht in Führung.
Ja, weil die Energy, die wir vorhin beschrieben haben, du hast die Plakataktion in der Stadt angesprochen, du hast die Bedeutung für die Leute angesprochen, du hast diesen Spirit, der da jetzt über die letzten Monate entstanden ist, angesprochen. Ich glaube schon, dass die es im Tank haben, zumindest so die ersten 10, 20 Minuten da alles rauszubrettern, völlig motiviert in dieses Pokalfinale zu gehen, auch unterstützt von den Fans. Ich erwarte sehr viele Bielefeld-Fans auch im Stadion, dass die in Führung gehen. Und dass sich die Klasse vom VfB, die wir auch angesprochen haben, dann erst im Laufe des Spiels durchsetzt. Und ich finde, dass das eine geile Quote ist, weil die bewegt sich ja fast im Viererbereich.
Ja.
Und das ist schon drin. Und wir sind hier auf der Straße, also von daher ist das eine absolut geile Quote und ein Ereignis, was ich für gar nicht unrealistisch halte, dass Bielefeld da in Führung geht und dass Stuttgart sich dann erstmal schütteln muss.
Genau. Wir sagen also, dass Bielefeld das erste Tor schießt. Torschütze ist dabei egal, ob's Joel Grodowski oder Stefano Russo oder wer auch immer. Wie heißt er denn noch, der andere? Sam Schreck. Wer es schießt, ist egal. Wir sagen, Bielefeld geht in Führung. Und was jetzt gesagt, wir sind ungefähr bei einer Viererquote. Und ja, die kann man mal mitnehmen. Das ist der Straßenschein für diese Woche. Und damit kommen wir zu euch, denn ihr habt natürlich auch die Frage bekommen, wer gewinnt das Pokalfinale?
Man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal...
Wir haben 100 Leute gefragt...
Alles okay?
Was sagen unsere Hörer, Basti?
Ich gucke es nach, weil wir haben unseren Hörern
mehrere Spiele. Die Hörer haben ja ein Doppelspiel, genau.
Genau, die Hörer kennen das ja aus der letzten Woche. Natürlich haben wir das Wettbrötchen-Relegationsspiel auch ausgewählt und die Hörer gehen mit uns. Die sagen auch, Elversberg gewinnt. 52% denken das. Also scheint Elversberg die Leute beeindruckt zu haben. Ja. In der zweiten Liga und Heidenheim, ja, ich fühle das auch, weil gegen Bremen hätten die eigentlich für ein Hoffenheimer Relegationsspiel sorgen können, haben das nicht mehr auf die Kette gekriegt. Also komplett im Game-Modus sind die jetzt nicht. Und ich glaube, dass Elversberg da befreit auch spielen kann und wie die spielen können, hat man gesehen. Also gehe ich hier mit den Hörern und natürlich haben wir auch das Pokalfinale den Hörern gegeben und da ist es für mich sehr überraschend. Das ist fast 50-50 und die Tendenz geht tatsächlich zu Bielefeld. 52% Bielefeld, 46% Stuttgart und 2% rechnen mit einer Verlängerung. Das ist schon eindeutig.
Krass. Hätte ich nicht gedacht.
Aber Ernst gut. Mosch erklärt auch seinen Tipp. Der Ernst Mosch erklärt seinen Tipp, indem er sagt, Europa League mit Crystal Palace, Arminia Bielefeld und Bologna muss einfach passieren.
Über Crystal Palace haben wir gar nicht gesprochen. Ah gut, da haben wir am Dienstag lang drüber gesprochen.
Ja, hab ich am Dienstag lange gehadert mit der Eintracht noch mal ein bisschen, dass ich da nicht sein durfte, weil sie nachsitzen mussten.
Ja, wer hat also 93 noch nicht gehört hat, unbedingt nachhören. Gut, also.
Der Notorious Linestepper schließt an unsere letzte Sendung an und sagt, dass Bielefeld gewinnen soll, weil nicht nur David auf der Bühne leiden soll, sondern absoluter Wettbrötchen-Triumphmarsch bei 93 live in Köln. Danke, ehrlich gesagt. Ja. Die Wettbrötchen-Hörer halten zusammen.
Ja, tatsächlich. Eine Bande.
Nur das Wettbrötchen. Auch ohne Karte.
Sehr gut. Also ich bin trotzdem verwundert. Gut. Ich gehe in meinem Privattipp hier auf morgen Abend auf die Relegation zwischen der zweiten und der dritten Liga.
Das, ehrlich gesagt, könnten wir die Kategorie so nennen. Das ist eigentlich eine geile Kategoriename. Mein Privattipp.
Der Privattipp.
Ja. Der Privattipp der Woche.
Ja, können wir machen. Da brauchen wir einen neuen Jingle für. Liebe Hörer.
Ja, also ich will, genau, liebe Hörer, ich will, dass das einer wie die Sesamstraße macht, der Typ, der da die Buchstaben verkauft. Ja.
Möchtest du einen Privattipp kaufen?
Hey, du willst einen Privattipp haben? Ein Privattipp? Hey, bitte, Alter. Wie geil wäre dieses Intro, Alter.
Ja, sehr, sehr gerne.
Hey, du, willst du einen Privattipp kaufen? Ein Privattipp? Ja. Geil.
Ja, falls das jemand produzieren kann, machen wir das. Dann stellen wir das um auf den Privattipp.
Ja, so ein Privattipp, den man eigentlich nicht öffentlich machen will. So. Ja, ja. Ja, genau. Für den man sich eigentlich schon schämt. So von wegen, ja, ich habe mal wieder unter der Woche nachts um zwei kolumbianische Liga getippt. Ja.
Ich hatte dir ja am Dienstag dieses Video geschickt, ne? Von Instagram.
Yes. Happy Birthday. Ja. Aber das erzähle ich. Ich erzähle tatsächlich mal, weil ich habe das, glaube ich, Enzo mal privat erzählt. Tatsächlich privat, dass ich ja ein neues Tippverhalten an gewissen Stellen habe. Das erzähle ich dann im Privat-Tipp der Woche mal, weil es ist sehr, sehr erfolgreich, muss ich sagen. Da geht es auch um ja, Privattipps. Aber der Privat-Tipp der Woche ist ja jetzt noch nicht da. Deswegen tippe ich normal vier Köpfe. Und ich sage, dass Crystal Palace in Liverpool gewinnt, weil ich glaube, dass es völlig egal ist, wer dieses Spiel gewinnt und warum soll Crystal Palace dann nicht gewinnen. Die werden auch euphorisch sein. Oliver Glasner ist ein sehr, sehr guter Trainer. Eine absolute Legende, auch jetzt schon. Und die Quote ist halt riesig hoch. Dafür, dass das in meinen Augen 50-50-Spiel ist. Liverpool wird sich auch nicht mehr komplett verrückt machen. Es wird eine große, große Party, an der Brincato und ich teilnehmen werden. Ich freue mich sehr, 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 drei Tage in Liverpool verbringen zu können und so ein bisschen das aufzusaugen, wie die das begehen, sage ich mal. Und werde den einen oder anderen Schritt mitgehen von dieser Begehung.
Send Picks.
Freue mich sehr, dass das auch gegen Crystal Palace stattfindet und ich vielleicht dann nochmal ganz kurz Oliver Glasner persönlich sagen kann, dass er eine Legende ist.
Sehr gut. Wie nonchalant du mir einfach meinen Tipp weggenommen hast. Also meine Erzählung meines Tipps. Denn ich habe ja noch gar nicht getippt.
Ich habe gedacht, du hättest schon getippt.
Nee.
Sorry, da habe ich mich von dem Privattipp der Woche hinreißen lassen.
Hast du dich hinreißen lassen?
Nein, Axel, ich wollte, dass dein Tipp privat bleibt. Ja. Ich habe dich vor dir selbst geschützt.
Okay.
Axel, erzähl das nicht. Das darfst du doch nicht erzählen, was du
da tippst. Nein, das soll jeder wissen. Volle Transparenz.
Was tippst du denn?
Ich tippe, dass Saarbrücken gewinnt gegen Braunschweig. Denn, also erstmal.
Die sind da schon auf kuriose Art und Weise gelandet, wie Saarbrücken muss man sagen.
Reingekommen ist halt unglaublich fantastisch. Ich meine, am Ende, hätte ihn, glaube ich, ein Unentschieden sogar auch gereicht, weil Pele Wollitz ja nochmal am letzten Spieltag komplett untergegangen ist, zu Hause gegen Ingolstadt. Von daher hätte ihnen ein Unentschieden, glaube ich, auch gereicht. Aber dass die dieses Spiel gewonnen haben, Saarbrücken, war so wahnsinnig, dass du halt echt gedacht hast, wow, das kann eigentlich nicht sein. Und es war tatsächlich etwas, wo ich sage, da muss, also so ein Fehler darf nicht passieren. Und dann können jetzt Leute sagen, ja, aber dafür gibt's ja den VAR und es ist halt scheiße, dass es den in der dritten Liga gibt. Dann sage ich, nee, wenn du für so ein Tor ein VAR brauchst, dann läuft irgendwas ganz, ganz gewaltig schief in der Schiedsrichterausbildung in Deutschland. Denn das 2:1 vor Saarbrücken fiel aus ungefähr 2 Meter Abseits. Und zwar abseits im Strafraum. Nicht in einer Vorwärtsbewegung, nicht in einem Flügellauf, sondern in einem, in einer Strafraumsituation, wo der Angreifer einfach wirklich original 2 Meter im Abseits steht. Und der Linienrichter, der das nicht gesehen hat, in Anführungsstrichen, der hat freie Sicht, da steht niemand im Weg rum, vor dem Saarbrücker steht keiner, der, wo man halt irgendwie sagen könnte, jo, der hat da aber irgendwie vielleicht noch den Linienrichter irritiert oder so, nichts. Da ist einfach freies Feld und der steht 2 Meter im Abseits. Und dann sage ich einfach, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Denn am Ende, guten Unentschieden hätte Dortmund 2 jetzt auch nicht geholfen, aber am Ende entscheidet so eine Situation dann wohl möglich auch über den Abstieg. Nicht, dass ich jetzt sauer bin, dass eine Zweitvertretung aus der dritten Liga absteigt. Von mir aus können die alle absteigen. Weil Zweitvertretungen sollen raus aus der dritten Liga. Alle. Aber ja, so eine Situation in so einem entscheidenden Spiel nicht zu sehen, das ist halt kompletter Wahnsinn. Das ist halt wirklich kompletter Wahnsinn. Und wenn Cottbus gewonnen hätte und dann aufgrund dieses Tors nicht in die Relegation gekommen wäre, dann hätte, ich glaube, jemand hat auf Blue Sky hat es ganz passend ausgedrückt, wenn Pele Wollitz das gesehen hätte, wenn sie gewonnen hätten, diese Situation, dann hätte die Lausitz jetzt einen neuen Braunkohletagebau. Und ich glaube, das
hat man sich halt bei dieser Sache auch die ganze Zeit gedacht, ne, wen das dann treffen würde.
Ja.
Und Pele Wollitz ist, glaube ich, was Anger-Management-Kurse betrifft, jetzt auch nicht im fortgeschrittenen Level.
Ja, oder diplomatisch ist er auch nicht so richtig.
Ja, mancher. Da diese Pressekonferenz über diesen einen Spieler, der da nach Rostock gewechselt ist, das war ja auch, ja.
Speziell.
Ja. Ja, ist ein Grandler. Ja.
Ein Original.
Genau so, schön ausgedrückt.
Gut, aber am Ende Saarbrücken gegen Braunschweig hat für mich so ein Vibe 80er Jahre Kuttenschlacht. Und ich glaube, das könnte ganz cool werden. Leider kann ich das Hinspiel nicht sehen. Aber
ich würde es Saarbrücken gönnen.
Ich war halt mal 3 Monate im Saarland. Und
Saarbrücke.
Ja, genau. Ich hätte überall gewesen. Nirgendwo ist es so schön wie im Saarland, gell?
Saarbrücke.
Ja. Da steigst du in die Saarbahn und da fährt die dich da hin. Ja. Das Einzige, was halt geil ist, sind die Lioner. Aber sonst, ich weiß nicht. Aber gut. Trotzdem, es hat sowas 80er-Jahre-mäßiges. Saarbrücken gegen Braunschweig.
Ja, wenn man sich dann vorstellt, gegen wen die dann so spielen, Saarbrücken gegen Schalke, ist schon geil.
Ja, es kann sein.
Muss Schalke nach Saarbrücke. Hat da Bock drauf, Alter.
Ah, ich habe halt direkt die Gesichter im Kopf.
Freue mich tatsächlich, während wir hier drüber sprechen, auf die letzten K.O.-Spiele, die stattfinden. So die Wettbrötchen-Relegation, mein Gott, dann hast du die Relegation. Dann hast du noch ein DFB-Pokalfinale, Students Online Champions League-Finale nächste Woche, also in der Sendung nächste Woche bevor. Und dass man das entspannt gucken kann, weil es bei einem selber gut gegangen ist, ist schon sehr wertvoll, muss ich sagen. Ändert halt einfach den Vibe für
es
den Sommer.
Es ist so, ja.
Es ändert einfach den Vibe.
Gut. Liebe Leute, das war das Wettbrötchen für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Erzählt's auch gerne weiter, dass wir hier jeden Donnerstag ein bisschen rumhexen, Basti und ich. Und nächste Woche hören wir uns dann nochmal zum Champions-League-Finale. Und ich glaube, dann machen wir ein bisschen Sommerpause, ne?
Dann ist ein bisschen Sommerpause, aber genau. Da werden wir euch noch auf den Laufenden halten, wann wir dann wieder einsteigen, weil wir werden euch im Sommer nicht komplett allein lassen.
Nein.
Wir werden schon noch auf den einen oder anderen Wettbewerb blicken in Gänze, der da so stattfindet. Also auch im Sommer gibt es Wettbrötchen-Folgen, aber jetzt nicht wie früher den ganzen Sommer.
Genau. Also, genießt das Wochenende. Solltet ihr Bielefeld- oder Stuttgart-Fan sein, die Daumen sind gedrückt. Und ja, das war's. Bis nächste Woche. Tschö.
Ciao.